fordernd?
Ist er gepflegt und gesittet oder auch mal ruppig und grob? Ist er feinfühlig oder vielleicht auch manchmal fordernd? Welches Bild hast du im Kopf, wenn du an den Namen Jesus denkst? Wahrscheinlich nicht unbedingt eines dieser beiden. Aber vielleicht eines, welches zwischen diesen beiden Kontrasten liegt. Und vielleicht wird sich dein Bild von Jesus heute bei dieser Predigt ein bisschen verändern. Vielleicht wirst du heute Mittag etwas anders von Jesus denken als zuvor, ob besser oder schlechter. Das mag ich nicht vorhersagen. Mir hat der Text zumindest gezeigt, dass so lieb und so höflich und so handsam, wie ich mir Jesus manchmal vorstelle, so war er damals nicht. Also gar nicht. Also eigentlich überhaupt nicht. Jesus war vielmehr unbequem, manchmal ganz schön unpassend und oft irritierend anders. Aber hört selbst. Markus, Kapitel 2, ab Vers 23. Es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ehren auszuraufen. Und die Pharisäer sprachen zu ihm: Sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Er sprach zu ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatas des hohen Priesters und aß die Schaubrote, die niemand essen durfte als die Priester, und gab sie auch denen, die bei ihm waren? Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Liest man das, so merkt man, denke ich, recht schnell, das ist jetzt nicht gerade Milchbubi, das ist nicht handsamer Jesus, das ist vielmehr Rebell Gottes. Aber naja, wirst du vielleicht denken, Erwin, so krass ist das jetzt auch nicht. Er hat da halt ein bisschen angeeckt, aber Che Guevara war er damit noch lange nicht. Na, wartet ab. Um diese Wirkung seines Handelns besser zu verstehen, mute ich uns jetzt einen kleinen Ausflug in die Theorie zu, aber keine Angst, ihr kennt mich, ich habe es versucht, so interessant als möglich zu machen. Und wenn ihr gut zuhört, dann erkläre ich euch auch, warum ihr euer Toilettenpapier am besten schon Freitagabend in portionsgerechte Stücke reißen solltet. Also, wenn ihr orthodoxe Juden wärt, also gut zuhören. Der Kern des Konflikts bei der Geschichte ist, das habt ihr gehört, der Sabbat. Unverkennbar und für euch, die ihr heute aller Wahrscheinlichkeit nicht zum ersten Mal in der Bibel lest, wird das Wort Sabbat ja keine Neuigkeit für euch sein. Sabbat oder Schabbat, das ist der jüdische Ruhetag. Der Einfachheit halber könnten wir sagen, das, was wir am Sonntag machen, machen die Juden am Schabbat. Am Sabbat, am Samstag. Aber wenn das so einfach zu vergleichen wäre, wieso sind dann die Pharisäer so streng? Bei uns ist der Sonntag doch auch nicht so streng, ja. Aber das liegt daran, dass unser Sonntagsverständnis vom Sabbatverständnis ein bisschen abweicht. Besonders bei den orthodoxen Juden, also denen, die es ganz genau meinen, die sich selbst ganz streng danach bemühen, nach Gottes Wort zu leben. Der Sabbat, der ist dann nicht nur ein schnöder Ruhe- und Pausetag. Der Sabbat, der hat etwas zutiefst Theologisches. So wird nämlich gesagt, dass wenn alle Juden, also ganz Israel, es einmal nur einmal schaffen würden, den Sabbat mit allen Regeln und Geboten zu halten, nur einmal, dann würde der Messias wiederkommen. Das ist sozusagen, wird im jüdischen Glauben so angenommen. Dass somit, damit ist sozusagen das Sabbathalten nicht freiwillig und auch keine Frage einer persönlichen Entscheidung, sondern für einen orthodoxen Juden ist das ganz zentral und wichtig. Das ist Bürgerpflicht. Deshalb sind sie hier auch so streng und ungehalten, als die Jünger von Jesus, also die Schüler eines Rabbis, die Schüler eines Lehrers, eines jüdischen Lehrers, sich nicht an die jüdischen Lehren halten. Das geht doch nicht. Weil Sabbat halten mit seinen Regeln eben so wichtig ist, gerade für die orthodoxen Juden haben die, wenn man das streng nimmt, einen Zaun um einen Zaun gebaut. Die haben eine doppelte Ausfallsicherung gemacht. Wenn es in der Sabbatregel heißt, du sollst nur wenige Schritte gehen, dann ist das ja ein bisschen schwammig. Also haben sie es ausformuliert und lieber etwas strenger, dass wer sozusagen die erste Regel bricht, noch nicht die ganze Regel bricht. Die daraus entstandenen Regeln, die mögen für uns etwas komisch wirken. Das gebe ich gerne zu, ohne Frage. Aber mir ist wichtig zu betonen, im Kern dahinter ist eine ganz große Ernsthaftigkeit, ein Wille, wir wollen es richtig machen. Das ist uns wichtig. Der Sabbat, die Sabbatregel sagt, man darf am Sabbat kein Feuer machen. Auch ein Funke ist schon Feuer. Bei einem Lichtschalter gibt es einen kleinen Spannungsfunken, wenn man den Lichtschalter umlegt. Deshalb darf man am Sabbat kein Licht anmachen. Naheliegend. Aber es gibt Zeitschaltuhren, die produzieren keinen Funken. Wenn man die vorher programmiert, dann kann man mit einer Zeitschaltuhr Licht anmachen. Das geht. Die Sabbatregel sagt, man darf nur wenige Schritte gehen. Aber was sind wenige? Hier gibt es Interpretationsspielraum und der wurde festgelegt mit 900 Schritten. So viele Schritte darfst du am Sabbat gehen. Und falls ihr euch fragt, nein, Autofahren darf man natürlich auch nicht. Wo denkt ihr hin? Am Sabbat darf man keinen Stoff reißen. Das könnte ja Arbeit sein. Das gilt genau genommen ja auch für Klopapier. Das wird ja auch gerissen. Jetzt ahnt ihr, wo es hingeht, denn das lässt sich ja planen. Man kann am Freitagabend schon sein Klopapier passend in Stücke reißen und zurechtlegen, dann ist man am Samstag versorgt. Man muss nur gut vorplanen und sollte keinen Durchfall haben. Wir schmunzeln zu Recht. Für uns ist das ungewohnt in erster Linie. Vielleicht ein bisschen ulkig, aber ich will das nicht lustig machen. Vielmehr will ich nochmal aufzeigen, dahinter liegt eine ganz große Ernsthaftigkeit, ein Bestreben, es gut und richtig zu machen. Das war den Leuten damals wichtig. Aber vielleicht spürt ihr noch mehr, denn solche Regeln und Strukturen, die entwickeln manchmal ein Eigenleben, eine eigene Dynamik und die ist nicht immer gut. Manchmal war es vielleicht zu Beginn gut gemeint, aber die Auswirkungen davon sind vielleicht nicht immer so gut. Da gibt es zum Beispiel das Anliegen, dass in Kirchen und Gottesdiensten nicht primär Hormone und Verliebtheitsgefühle rumschwirren sollten, sondern eher eine andächtliche Stimmung. Nachvollziehbar, oder? Davon ausgehend wird der Wunsch geäußert, man sollte sich doch züchtig kleiden. Und am Ende wird die Rocklänge über dem Knie gemessen? Ganz schön verquer, oder? Da soll vorgebeugt werden, dass in Gemeinden und Kirchen das organisatorische Chaos herrscht. Es werden gewisse Strukturen eingeführt, Vorsteher und Priester, die lenken und leiten sollen. Okay, aber am Ende haben wir eine postulierte Unfehlbarkeit, ganz offiziell vom Papst, aber nicht minder gering, ganz inoffiziell, von tyrannischen Gemeindeleitern, von machtsüchtigen Pastorinnen und Pastoren oder von langjährigen Geldgebern, die sagen, mit mir so und nicht anders. Und da ist Gemeinde gar nicht so außergewöhnlich. In Politik, in Arbeit, in Wirtschaft, in Schulen, Kirchen, Familien, überall da, wo Menschen zusammenkommen, da beginnt man das Zusammensein zu strukturieren. Und da muss man aufpassen, dass diese Strukturen kein Eigenleben bekommen. Vielleicht kennst du das auch. Eine Regel, die anfangs vielleicht mal gut gemeint war und damals auch ihren Sinn hatte, aber die sich irgendwie verquer entwickelt hat und mit der Zeit wirklich lästig oder vielleicht sogar daneben ist. Und das passiert öfter, als man denkt. Regeln und Strukturen entwickeln, und seien sie noch so gut, manchmal eben ein Eigenleben, das sehr ungesund sein kann. Jesus durchbricht hier diesen Kreislauf. Er deckt diese ungesunde Eigendynamik dieser Sabbatregel auf und führt die Regel zu ihrem Kern zurück. Hey, eigentlich war die Sabbatregel doch mal für den Menschen gedacht. Denkt doch um, wir sollten den Kern nicht aus dem Auge verlieren. Jesus befreit sozusagen den Sabbat hier zu seiner ursprünglichen Wirkung, um die eigentliche Intention wiederherzustellen. Und von außen betrachtet ist das super. Wir stehen hier und applaudieren, sagen, super Jesus, ja genau, so soll das sein. Aber meint ihr, die Pharisäer und Schriftgelehrten damals haben Jesus auch applaudiert und zugestimmt? Ich glaube nicht. Die fanden das eher komisch und irritierend. Und machen wir uns mal bewusst, wer die schriftgelehrten Pharisäer waren. Ich weiß, heute werden die immer so ein bisschen negativ dargestellt, so als Negativbeispiel, aber ich mache mir da nichts vor. Das war die religiöse Schicht von damals. Das waren Menschen, die jeden Sonntag in die Kirche gingen, die daheim stille Zeit gemacht haben, die vor dem Essen gebetet haben, denen es wichtig war, nach den Regeln Gottes zu leben, die haben sich taufen lassen, haben in ihrer Synagoge mitgearbeitet, waren Gemeindeglieder. Ihr merkt an der Wortwahl, das waren Menschen, die wir vielleicht heute wären, sein könnten. Und Jesus stellt hier ihre Weltsicht komplett auf den Kopf. Denn die Pharisäer und Schriftgelehrten damals, die haben es doch eigentlich gut gemeint. Die wollten doch das Richtige. Die haben diese ganzen Regeln und Gesetze doch nicht um ihrer selbst willen gemacht. Die haben das gemacht, weil sie es ernst gemeint haben. Sie wollten Gott damit dienen. Und jetzt kommt jemand daher und behauptet von sich, er wüsste alles besser, stellt die Regeln auf den Kopf und stellt die Schriftgelehrten vor versammelter Öffentlichkeit einfach so bloß. Also für die Menschen damals war Jesus sicherlich viel mehr Che Guevara als ein lieber, zahmer Christus. Jesus hat aufgewühlt. Jesus hat Strukturen hinterfragt, Mächte herausgefordert und am Schluss mit seinem Leben dafür bezahlt. Jesus war damals ein richtiger Rebell. Für mich ergeben sich dadurch zwei Gedanken, die ins Heute sprechen könnten. Jesus ist nicht so zahm, wie ich ihn manchmal gerne hätte. Ein zahmer Jesus ist vielleicht ein Bild von einem ganz lieben und freundlichen Gott, der immer mitgeht, der mich immer liebt, egal was ich tue, und versteht mich nicht falsch. Das stimmt, auf jeden Fall. Aber vielleicht kann es falsch werden, wenn es einseitig wird, wenn es keine gesunde Korrektur dadurch erfährt, dass Gott eben manchmal auch herausfordern kann, rebellisch sein kann. Manchmal fordert uns Gott heraus, Dinge zu überdenken. Manchmal rüttelt Gott an unseren gefestigten und gepflegten Glaubensüberzeugungen. Und das fühlt sich an wie eine Lebenskrise. Ganz unangenehm. Da sind Dinge im Schwanken. Da bricht vielleicht etwas weg. Da zieht es einem den Boden unter den Füßen weg. Ist das noch der Gott, an den ich glaube? Ist das noch meine Gemeinde? Ist das noch mein Glaube? Aber vielleicht kann genau so ein Moment ein Impuls sein, unser eigenes Bild zu verändern, denn vielleicht rüttelt gerade Gott in der Krise an unseren Bildern, an unseren vorgefestigten Vorstellungen, und vielleicht lädt mich Gott dazu ein, Dinge neu zu denken, die ein oder andere Überzeugung aufzugeben und neu zu denken. Ein zweiter Punkt. Jesus rüttelt manchmal auch an unseren Strukturen und Regeln. Rückblickend ist Gemeinde immer ein Wachstums- und Wandlungsprozess. Über viele Regeln, Vorstellungen und Pflichten sind wir hinweggewachsen. Diese Zentimeter Rocklänge über dem Knie, zum Glück, Halleluja, Vergangenheit. Frauen und in Leitungs- und Verkündigungspositionen, Halleluja, zum Glück sind wir darüber hinausgewachsen und können sagen, ja, natürlich, auf jeden Fall. Auch unser Eheverständnis, unser Beziehungsverständnis hat sich gewandelt, zum Glück. Und das ist gut und wichtig, denn manchmal leben wir Regeln und Strukturen, welche vielleicht anfangs mal gut waren, aber mittlerweile etwas verquer geworden sind. Und rückblickend ist das leicht zu sagen und zu sehen. Viel schwerer ist die Frage, in welchen Regeln und Strukturen leben wir jetzt im Moment? Und wo würde ein Jesus, wenn er jetzt unter uns leben würde, eine Regel aufbrechen und sagen, Leute, im Kern war das doch ganz anders gemeint. Vielleicht ist das unser Verständnis von Sexualität und gleichgeschlechtliche Ehe. Vielleicht ist das unser mennonitisches Verständnis von Entscheidungsfindung, dass erst Dinge im Konsens gut sind. Oder vielleicht ist es unser Gefühl, dass Dinge immer weiter so zu laufen haben, wie sie schon immer liefen. Sonst ist Gemeinde nicht mehr Gemeinde. Ich weiß es nicht und ich will jetzt auch keinen einzelnen Punkt herausgreifen und keine Diskussion vom Zaun brechen. Ich merke, dieser Text fordert mich vielmehr heraus, offen zu sein für einen Jesus, der manchmal auch unser Denken durchkreuzt. Manchmal auch an unseren liebgewonnenen Überzeugungen rüttelt. Und uns manchmal vielleicht auch irritiert. Daher meine Frage, wer ist Jesus für dich? Amen. Diese Gedanken, die dürfen jetzt weiterklingen und ausklingen und auch übergehen in